Ich rede mich hier in Tod und Teufel rein. Ne?
Bitte mach weiter.
Ich wusste, das ist der letzte Podcast, den ich mache. Das ist mein erster und mein letzter, sage ich dir jetzt schon.
German Funny Bones. Gespräche mit komischen Menschen. Von und mit Tobias Mann.
Ja, hallo da draußen. Hier ist der Podcast German Funny Bones. Ich bin Tobias Mann und ich versuche einzudringen in den Kopf von die Psyche von Menschen, die im Humorbetrieb tätig sind. Und da habe ich heute jemanden vor mir sitzen, den sehe ich sehr, sehr selten. Es ist Christoph Sieber. Christoph ist heute hier bei mir. Hallo Christoph.
Hallo, du in meinem Kopf. Das ist ein Bild, was mir jetzt schon wieder nicht aus dem Kopf geht.
Ja, ich wollte immer mal hin. Ich bin sehr gespannt, wie es da aussieht.
Es ist da voll, leid. Das tut mir leid.
Ja, ist schon geschlossen.
Absolut. Ja.
Du bei mir ist oft, also Tag der offenen Tür.
Und ja, ich weiß, dass da nicht viel ist, aber da hat eine ganze Gruppe Platz, würde ich sagen. Eine Reisegruppe.
Ja,
so eine Frauenkegelgruppe, die kann da mal vorbeischauen bei ihrem Kopf.
Christoph ist Kabarettist, Satiriker, Pantomime, hat moderiert im Fernsehen die Spätschicht und moderiert eine Sendung, ich muss kurz gucken, ZDF, Mann Sieber heißt das, ne?
Ja.
Da bist du und mit Thomas Mann heißt er.
Thomas Mann.
Thomas Mann heißt er. Ihr zwei macht das fürs ZDF.
Ja.
Das ist, was man zu dir sagen kann. Möchtest du noch selber etwas zu dir hinzufügen, damit die Leute dich so ein bisschen einordnen können?
Ja, ach, ich meine, man googelt ja heutzutage, dann sollen sie halt mal nachschauen. So ein bisschen Arbeit können die Leute sich auch machen.
Findet man muss ihnen
nicht alles aufs Brot schmieren.
Hast du recht. Findet man dich direkt, wenn es Christoph Sieber heißt? Oder gibt es einen anderen?
Nee.
Es gab einen Surfer.
Den Surfer. Aber der Surfer ist dadurch, dass er die Karriere beendet hat, seine aktive Karriere, ist er im Google ganz nach hinten gerutscht. Irgendwie. Kommt auf Seite 7, glaube ich.
Das ist der komplette Mindfuck, wenn du jetzt noch anfangen würdest zu surfen. Stell dir mal vor, oder?
Ja, aber Windsurf-Weltmeister, ein österreichischer Windsurf-Weltmeister, das hast du auch gedacht. Weil gerade, weil Österreich hat ja viel Küste.
Ja, ich kann sagen. Jeder kennt doch diese Wellen, die einfach davor wie einfach irgendwie reinbrechen.
Absolut, ne? Absolut. Die Atlantikküste, die Wiener Atlantikküste, ist ja bekannt.
Wo auch die ganzen australischen Surfer immer hinkommen, weil es einfach da viel geiler ist. Ja.
Das sind diese Riesenwellen. Ja, bin ich auch oft gewesen, aber Windsurfen hat es mir nicht angetan, wirklich.
Ja. Ja. Christoph, wir sind schon im Prinzip mittendrin beim Thema. Wo ging das denn los bei dir mit dem Lustigsein? Wann war das so, was sind so deine erste komische Erinnerung? Wurde gesagt, dass ja, Humor, das ist was für mich.
Ja, wenn man jetzt humoristisch arbeiten würde, man sagen, im Prinzip in dem Moment, als ich rauskam und das Elend gesehen habe, was um mich rum ist.
Sozusagen, du meinst damals aus der Mutter?
Bei der Geburt im Prinzip schon gemerkt, die Welt, das kannst du nur mit Humor ertragen schon mal. Das ganze Zeug, was um einen rumliegt, irgendwie dann die Eltern guckst du an und denkst wahrscheinlich auch im ersten Moment, oh mein Gott, ja, musste das sein? Hätte es nicht andere gegeben vielleicht, ne? Ich möchte meinen Eltern nicht zu nahe treten, aber am Anfang war ich natürlich auch geschockt.
Ja, man kennt sie auch nicht. Man kennt sie am Anfang ja auch nicht.
Absolut, genau. Absolut.
Ich bin ja mal skeptisch am Anfang.
Ja. Und ich hatte was anderes bestellt, auch beim Universum. Als ich rauskam, habe ich gemerkt, die Bestellung ist nicht rechtzeitig angekommen.
Was war denn deine Vorstellung? Was hattest du denn bestellt beim Universum?
Ach, ich hatte so, ja, im Prinzip zwei fortschrittliche Menschen.
Ich hoffe, meine Eltern.
Podcast ist nichts mehr für meine Eltern. Die sind jetzt über 70. Die werden das nicht mehr hören. Obwohl mein Vater ist der Erste, der immer alles hört von mir. Ich hatte zwei fortschrittliche.
Stell dir mal auf dich an. Du hörst doch, ich habe jetzt gerade so ein Programm installiert. Ich will den Podcast machen. Wir grüßen an dieser Stelle mal auch nach Niederöschach.
Wir grüßen nach Niederöschach. Ich weiß nicht, wie viele Niederöschacher und Niederöschacherinnen das anhören. Nee, mein Vater. Ja, also nee, ich habe mir das schon anders vorgestellt, aber man muss es ja nehmen, wie es kommt, sage ich mal. Und es, der war ja auch okay. Also im weitesten Sinne hat man sich dann, man arrangiert sich ja mit den Eltern, jeder weiß, wie es ist. Und man guckt halt, dass man...
Es bleibt aber nicht viel im Alter von 3.
Absolut, absolut. Sie schreiben einem vor, was man zu tun hat und man denkt irgendwann mal, mach's halt, dann geben sie eine Ruhe. Ja, so. Und dann macht man es halt, was sie wollen.
Viele führen ja ihre Ehe auch nach diesem gleichen Prinzip.
Ja, von Ehe konnte ich da schon gar nicht mehr sprechen bei meiner Geburt. Das war ja schon eine Ruine, die ich vorgefunden habe letztendlich. Ich rede mich hier in Tod und Teufel rein. Ne?
Bitte mach weiter.
Ich wusste, das ist der letzte Podcast, den ich mache. Das ist mein erster und mein letzter, sage ich dir jetzt schon. Nein, aber lass uns zum Ernst der Lage zurückkommen oder zu deiner ernsten Frage.
Zur ersten Frage über Lustigkeit.
Ja, über Lustigkeit. Es ging um das Erste, wann man gemerkt hat, dass man irgendwas mit lustig machen sollte oder so. Ich habe halt gemerkt, dass ich mit dem, dass ich sonst hinten runterfalle. Es gibt ja das Ding, dass letztendlich auch Komik auf der Bühne, ich habe mit David Shiner, einem bekannten Clown, Köln Comedy Schule gemacht und er hatte seinen Workshop damals gelernt, Why Do You Make Comedy? Mhm. Also völlig absurd, der Herangehensweise, das war auch für die Köln Comedy Schule damals, das war RTL, hat das unterstützt, ja. Die haben gesagt, frag dich nach dem Warum, mach mal, sei lustig, hab eine Figur, mach irgendwie, zieh was Lustiges an, eine lustige Brille, damit wir das schnell verwerten können. Und er hat einfach gefragt, warum machst du das? Warum willst du auf die Bühne und willst was Komisches machen? Ne? Also man könnte ja auf die Bühne gehen und sagen, ich werde ein super Shakespeare-Darsteller, ja, oder ein ganz ernsthafter Schauspieler, oder ich werde Musical-Darsteller, ich singe, ich mache Entertainment, ja, oder ich werde ein toller Musiker, ja, ich lerne Gitarre oder Klavier, sondern warum willst du lustig sein? Und das ist ja eine spannende Frage. Und da ist damals bei diesem Workshop, haben drei Leute aufgehört, wirklich.
Im Ernst?
Ja, die haben während des Workshops aufgehört, weil sie
keine Antwort geben konnten.
Nein, weil sie zur Ursache ihres Lustigseins gekommen sind. Und es ist natürlich ein Stück weit ein Defizit an Liebe.
Okay.
Also das ist letztendlich die Essenz gewesen, die ich mir daraus gezogen habe, dass man mitbringt, man hat ein Defizit. Und hat das Gefühl, man muss diese Akkus auffüllen. Und das Publikum, das abendliche Publikum, das einen sozusagen liebt, das ist ein Ersatz, eine Ersatzbefriedigung, die man sich jeden Abend immer wieder neu gibt. Ja. Und das war ganz spannend. Und da sind viele dazu gekommen. Der eine hatte einen zu früh verstorbenen Vater, dem er eigentlich immer hinterher geheult hat, letztendlich. Ich kann mich erinnern, der hatte dann das Lieblingslied seines Vaters gesungen auf der Bühne. Weil es ging darum, was machst du dann, also wenn du an die Essenz dessen kommst, was machst du dann? Und er hat, mein Hut, der hat drei Ecken. Drei Ecken hat mein Hut, hat er einfach auf der Bühne gesungen.
Und ja? das war das?
Das war saukomisch. Der war todtraurig, der hat geheult auf der Bühne und wir saßen da. Es war wirklich, aber es hatte diese tiefe Komik, ja. Und ich fand das ganz toll, dieses Erlebnis damals.
Also, wo Tragik auf Komik getroffen ja, ist, in einem ganz absurden.
Du verstehst Kontext. Halt, dass im Prinzip Tragik und Komik ganz eng miteinander verbunden sind. Und wenn das nicht ist, dann ist es für mich nicht interessant. Das finde ich persönlich uninteressant, wenn ich nur sozusagen die Komik spüre und die Tragik, die dahinter steckt, nicht. Und das ist da entstanden. Und letztendlich habe ich irgendwann gemerkt, auch natürlich in meinem Leben, und das ist bei vielen wahrscheinlich so, ich war nicht der Klassenkasper, das waren zwei andere, aber ich habe bei denen beobachtet, wie gut die ankamen. Ja? Also die waren, es okay. waren jetzt auch zwei, das waren zwei Typen vom Land, irgendwie, die sind jetzt nicht auf allen Vieren gegangen, aber sie waren auch so... durch Inzucht geprägte Landtypen, ja, sag ich mal. Ja, du weißt, diese schweinigen Gesichter, die man auf dem Land immer noch antrifft, diese rosa Haut irgendwie, die mit den geröteten Wangen, wo du im Prinzip das Weinviertele, was sich dann direkt in die Nase, in diese Äderchen reinzieht, ja, ins Gesicht, das hatten die von Anfang an schon, das haben die mitgebracht, das ist erblich bedingt, ja. Und das waren nicht die schönsten und hatten auch noch einen Dialekt und trotzdem durch diese Komik, die sie hatten und dadurch, dass sie lustig waren und frech waren, auch dem Lehrer auf der Nase, da haben die einen unglaublichen Respekt genossen.
Die konnten das kompensieren dadurch, also ja. ihre Defizite durch den Humor kompensieren.
Ja, und sie konnten auch den und was ich das Spannende fand, sie konnten auch den Lehrer zur Weißglut treiben. Auch das, da habe ich damals schon gemerkt, was für ein scharfes Schwert die Provokation ist. Ja? Also dass ein Lehrer, der eigentlich eine Respektperson ist, und wie du es schaffen kannst, innerhalb von 5 Minuten diese Respektperson komplett aufzulösen,
zu demontieren,
der aus sich der im Prinzip nur darauf wartet, dass er die Rute wieder rausziehen darf und letztendlich die Kinder schlagen darf. Ja? Und er weiß, er kann es nicht und er muss es dann irgendwie anders kompensieren. Ja,
scheiß anti-autoritäre Erziehung
ja.
dann.
Ja, das war damals, also das habe ich gesehen, wie weit Provokation gehen kann und wie, was für ein scharfes Schwert das ist. Ja. Und diese Typen habe ich beobachtet und habe gedacht, das mache ich auch. Und dann wollte ich eigentlich tatsächlich Schauspieler werden. Und eigentlich mein erstes komisches Erlebnis war Theater AG in der Schule.
Das heißt, hast du in der Schule schon den Schluss gefasst, ich will Schauspieler werden?
Nee, aber ich hatte Bock darauf. Also das war das Einzige, was mir wirklich Spaß gemacht hat in der Schule, wenn ich ehrlich bin. Ich war kein schlechter Schüler, ich hatte gute Noten, aber es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Also ich fand das alles wahnsinnig langweilig, uninteressant, anstrengend. Ich habe damals schon so katholische Jugend und Gemeinde gemacht. Ich habe mich mit der dritten Welt beschäftigt, habe mich so mit tiefen Themen beschäftigt. Da bin ich aufgegangen, da habe ich Vorträge gehalten vor anderen Jugendlichen über Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, über Globalisierung damals schon.
Warst schon Öko gewesen,
oder? Schöpfung. Ich war ein totaler Öko. Ja. Ja.
Auch so richtig Klischee-Öko? So mit
ich hatte einen alten Kumpel, der Gustav, Der hatte das tatsächlich schon gelebt. Der war Schreiner bei uns im Dorf und der hatte schon richtig Öko. Das gab es damals bei uns auf dem Dorf noch nicht. Und der hat damals angefangen, ich weiß nicht, das Müsli selber zu schroten morgens irgendwie. Dann habe ich von der Mama die alte Kaffeemaschine geholt und habe am Abend vorher musstest du den Grünkern schroten. Den musstest du einlegen in Wasser über Nacht, damit der weich wurde. Und am nächsten Tag hast du dir das Müsli gelöffelt. Und
das heißt also, dein Punk war Grünkern sozusagen?
Absolut. Ja. Batikhosen, lange Haare, Nickelbrille, das war
also das, was man heute in Comedy-Sendungen nicht mehr machen sollte, also Öko-Klischee, hast du gelebt.
Ja. Und ich war das absolut. Ich war das, also wenn ich die Fotos von heute, wenn ich die Fotos sehe von damals, da denke ich, das ist das gelebte Klischee. So bin ich rumgelaufen, so bin ich nach Paris gefahren zum Pantomim-Workshop, weiß ich was alles. Also die müssen gedacht haben, was kommt denn hier für einer? Der allerletzte. Aber wir waren ja bei der Theater AG und ich habe da gemerkt, ich hatte nicht die Hauptrolle bekommen. Ich werde das nie vergessen. Ich habe das bereut.
Was für ein Stück?
Es war das Stück, Die Morin hieß das, aber wie hieß der Autor? Ich weiß nicht mehr. Es hieß auf jeden Fall Die Morin. Guck mal nach, du hast ja.
Er hat
Google nebenher. Und es gab, das war letztendlich auch.
Lukas Hartmann. Ist ja ganz bekannt.
Absolut. Also da klingelt es bei mir
ja,
sofort.
Ja, oder irgendwie. Der hat ja auch noch gemacht ja. Ding und helf mir mal, du weißt es doch. Sagst du.
Die Morin und hier, was gab es noch? Den Mohrenkopf.
Darf man heute alles nicht mehr, darf ja nicht mehr verkauft werden.
Nee, das gibt es ja alles nicht mehr. Ja, ja. Den Schaumkuss hat er noch geschrieben.
Dickmann war sein, das war das Abschlusswerk dann sozusagen.
Auf jeden Fall gab es dieses Stück und es gab einen jugendlichen Liebhaber und es gab auch eine Frau, also die gespielt natürlich auch von einer Schülerin, die wir alle ganz hübsch fanden. Und ich habe das wahnsinnig, dass ich den jugendlichen Liebhaber nicht spielen durfte, aber mir ist dann nachher schon klar geworden, warum. Und da gab es auch in dieser Morin gab es so Köhler, also das waren so ein Vater mit seinen Kindern, die in so einem Kohlehaufen lebten irgendwie. Das waren die Köhler und die kamen immer wieder so in den Pausen. Also wenn das Hauptstrang, wenn die sich umziehen mussten oder so, kamen immer wieder die Köhler. Und ich weiß noch, ich wusste gar nicht, dass das lustig ist. Also der Lehrer hat immer gesagt, das ist gut, was du machst, mach einfach so weiter. Und bei den Proben merkst du das ja nicht. Also ohne Publikum merkst du ja nicht, dass das eine Komik hat. Also das war mir völlig unbekannt. Und ich weiß nur, dass ich den ersten Satz sage, irgendwie zu meinem Sohn und dem einen hinten auf den Kopf geklaut und die Leute haben gegrölt. Und da haben alle immer nur noch auf die Köhler gewartet, ne? Und ich hatte mich wahnsinnig geärgert, dass ich nicht die Hauptrolle
hatte. Das waren die Sidekicks dann sozusagen.
Ja, also
das erste Gefühl, ein Sidekick zu sein, ja. Dann in so einem Theaterstück, der einfach die Komik reinbringt.
Genau.
Wie bei Shakespeare, der hatte das ja auch immer. Hatte absolut. Auch immer zwei lustige.
Immer dieses Ding. Und da habe ich gemerkt, das ist mein Ding. Ich hab's auch gehasst, weil ich musste mich dann ständig umziehen, weil ich war in verschiedenen Figuren. Das war dann immer mal wieder eine andere lustige Figur, die kam. Aber am Ende hast du gemerkt, du kriegst da einen riesen Applaus für irgendwie. Und alle haben gesagt, das ist super, das musst du machen irgendwie. Das ist gut, was du da machst. Da habe ich schon irgendwie das Gefühl wahrscheinlich gehabt, Komik ist mein Ding.
Und dann warst du angefixt?
Ja, schon ein Stück weit auch.
Ja.
Schon ein Stück weit, aber ich habe es jetzt nicht drauf angelegt. Also es war jetzt nicht, also Berufswunsch Komiker ganz bestimmt nicht.
Ja, das ist ja ganz interessant. Wann kam es denn dazu? Weil bei mir war das ja ewig nicht. Ich habe ja erst noch studiert, Blödsinn studiert. Und dann, als es ernst wurde, als ich mich entscheiden musste, als ich gesehen habe, was die anderen Kommilitonen so machen, und ich wusste, das will ich auf gar keinen Fall machen, da war es fast Notwehr von mir, dann beruflich das zu machen auf der Bühne.
Also bei mir war, glaube ich, die unfreiwillige unfreiwillige Komik immer das Erste, worauf es ausgegangen ist. Ich habe ja Pantomime studiert dann tatsächlich und das war, weil ich habe in einem Fernsehheft zwei, Habe und Mike, das sind zwei Maskentheatertypen irgendwie aus dem Ruhrgebiet und da war ein Interview von denen und die haben an der Volkwang studiert, das stand da drin in dem Text und ich fand das total toll, diese Masken irgendwie und da habe ich gedacht, jetzt studierst du Pantomime.
Das war deine Entscheidung?
Ja, also zumindest wollte ich da...
Aufgrund eines Bildes?
Ich wollte ja Schauspieler werden eigentlich, das hatte ich schon toll gefunden, nur ich habe gemerkt, ich habe dann angefangen Texte zu lernen und habe gemerkt, ich kriege das einfach nicht in meinen Kopf rein, weißt du, so ein Faust.
Deswegen Pantomime.
Ja. Also es war wirklich so, dass ich wirklich habe gemerkt, ich komme ja vom Land tatsächlich aus dem, ich habe auch kein Theater gesehen, ich habe Bauerntheater gesehen, maximal. Das war dann die nächste Erfahrung, stimmt, das habe ich ganz vergessen zu erzählen. Ich habe dann tatsächlich auch Karneval gemacht, da wird es bei dir auch ein bisschen klingeln.
Ja, ich
also
ja auch.
Phasen, wie es bei uns heißt. Ich war im Musikverein und der Musikverein hat einmal im Jahr so eine Fastnachtsveranstaltung gemacht. Ne? Das war die Musikerphasen halt. Und da haben die so Stücke aufgeführt, meist so gespielte Witze. Meist kam der Urologe drin vor.
Ja, natürlich.
Große
Hafenrundfahrt.
Genau, ja. Oder ich kann mich das erinnern, dass eine Szene war, dass vier Leute im Krankenbett lagen und der Arzt kam immer zu allen Und der vierte hat immer gesagt, mich brauchen Sie nicht untersuchen. Ja? Und rauskam, dass er halt, alle hatten vorher Abszesse am Arsch und der vierte musste im Mund untersucht werden und der hat immer, das war der Witz an der Sache. Also ich kann mich noch dran erinnern.
Ach, also auch sehr, sehr niveauvoller Humor.
Absolut, absolut. Derber konnte es gar nicht gehen, weil die Leute standen hinten an der Bar, die haben schon gesoffen, da lagen schon die ersten, wenn du reinkamst zur Halle bei uns, da lagen schon die ersten Leichen davor sozusagen, die waren schon völlig fertig irgendwie. Und dann kamst du rein und dann war da drin, war Halligalli und da ging es dann aber auch nur noch drum, also der Humor durfte dann nicht mehr sehr, 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 da war nicht Kabarett angesagt.
Also
die feine Klinge vergettet.
Du kannst es vergessen. Das ist, du trittst ja bei Karnevals-Fastnachtsveranstaltungen immer sehr spät auf, dann ganz gerne mal, wo wirklich nichts mehr im Saal, entweder sind sie schon komplett in sich zusammengesackt und schlafen schon oder sind komplett voll. Und da musst du draufhauen, da musst du einfach Gas geben. Und Dann machst du halt auch mal so ein Sketch, wo du denkst, das ist ein Witz, den ich jetzt nicht unbedingt in Familiengeistern
also das erzählen würde. Also bei die Niederäschacher Phasen hatte damals auch die Tradition, dass tatsächlich das so eine Art Jahresrückblick auch war, aufs Dorf geschehen.
Auf was hat sich das denn jetzt bitte bezogen, dieser Sketch mit den vier Kranken im Bett? Was ist denn
das war so, das war, nein, das war so ein Zwischensketch. So. Also ich hab den nur in Erinnerung, es gab auch andere. Aber ich weiß, dass ich einmal, wir hatten eine Patenkompanie, also es gab eine französische Patenkompanie, die hatte Niederäschacher, hatte so eine Patenkompanie. Also,
was ist denn eine Patenkompanie?
Ja, da hat man ist Pate von einer Kompanie, also in eine französische Kompanie, die in Deutschland stationiert war, die waren in Donaueschingen stationiert.
So, richtig Militär?
Ja, ja.
Ich dachte jetzt irgendwie ein französischer Karnevalsverein.
Nein, Soldaten. Es gab Soldaten, also ja. Hier wirklich, also mit
man muss halt stationiert. Man muss dazu sagen, Christoph ist ein bisschen älter, der kennt das
ja, alles. Absolut. Ja, absolut. Also, ich erzähle ja auch eine Zeit, das ist jetzt in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts, ja, muss man ja auch sagen. Nein, es gab in Donaueschingen, waren stationiert Franzosen und unser Dorf hatte eine Kompanie als mit dem war man verpartert, sage ich mal. Um die hat man sich gekümmert, den hat man halt mal ab und zu mal beim Dorffest wurden die eingeladen zum Saufen oder weiß ich so. Ganz genau weiß ich das auch nicht. Also die haben halt bei uns dann ab und zu mal im Dorf durften die halt mal drei Hasen schießen oder weiß ich was denen angeboten wurde. Ja?
Eine kleine Treibjagd als Freundschaftsleistung.
Absolut, absolut. Ja. Ja, der Dorfdepp wurde dann sozusagen
durchs
Dorf gejagt.
Hier, da ist er.
Ja.
Hinterher.
Und dann musste ich den Franzosen spielen und ich konnte kein Französisch. Ja. Und dann hatten die mir aber Sätze aufgeschrieben, aber ich war dann so aufgeregt, also ich war wahnsinnig aufgeregt, denn ich konnte diese Sätze einfach nicht mehr. Und ich habe angefangen, Französisch zu parodieren auf der Bühne. Also ich habe nur so ganz schlecht. Und dann fahren die Leute aber wahnsinnig los, weil die waren halt auch alle besoffen schon. Und dann stand da, ein, was werde ich, 15, 16 gewesen sein. Und hast dann da diesen französischen, ich war in so einem Soldaten-Outfit, irgendwie hatte so ein Ding an und hab dann und die Leute haben sie weggeschmissen. Und ich weiß nur, dass sie damals gesagt haben, also das ist schon, ja, also.
Da bist du rausgestochen.
Ja, ich bin rausgestochen und
sie unser haben, Christoph, das war schon gut, was er
gemacht hat. Ja. Also sie haben irgendwie gemerkt, der Typ hat irgendwie was. Das das hat auch später dann tatsächlich, der Mathe-LK-Lehrer hat mir das gesagt, den habe ich vor ein paar Jahren nochmal getroffen. Und der hat damals gesagt schon in der Schule, ich wusste, Mathe wird aus dir, da wirst du kein Mathe-Genie mehr, da forget it. Ja. Und
was ich schon mal sehr sympathisch
finde. Theater-AG habe ich gesehen und ich wusste, das kann der, ja, das kann der. Sozusagen irgendwie Entertainment, lustig sein, lustige Figuren spielen. Das muss ich dem nicht mehr beibringen. Jetzt gucke ich, dass der durchs Mathe, aber hätte mir damals sagen können, dass er mich durchlässt einfach, dann hätte ich mir auch nicht so einen Stress gemacht. Ja,
ja
aber so ist es dann
das halt. Das könnte Strategie gewesen sein, lieber Christoph, dass er wollte, dass du wenigstens ein bisschen was machst. Und dann letzten Endes
die beim Pantomimstudium ist es auch die unfreiwillige Komik gewesen. Ich werde das nie vergessen. Ich hatte dann diese Aufnahmeprüfung 3 Tage und ich bin an 2 Tagen von der Bühne geflogen, weil ich habe mich dann so reingesteigert, ich sollte Wasser machen. Also das Aufgabe war, bei 3 Tage Aufnahmeprüfung am ersten Tag, glaube ich, war. Am ersten Tag war Oscar-Verleihung.
Also nicht Wasser lassen, sondern Wasser machen.
Wasser sein. Also Wasser, okay. Das Element. Also
das Element Wasser. Und es gab auch noch Feuer wahrscheinlich.
Es gibt Feuer, Erde, Luft. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich mit den Elementen schon mal beschäftigt hast. Aber
ich habe davon gehört. Ja. Es gibt ja auch noch ein fünftes, wenn man manche Filme glaubt.
Ja. Da bin jetzt wieder ich nicht drin involviert. Aber
du hast Wasser gemacht.
Man musste halt sozusagen Elemente, das wollten die halt sehen, wie man sich reinsteigern kann in sowas. Ja? Also der Wind zu sein, also das kann manchmal wechseln zum Beispiel. Was ich bei Wind heute machen würde, wäre erstmal einen Baum darzustellen, der im Wind steht. Dann habe ich ja tatsächlich, wie der Wind das, den Baum bewegt sozusagen und dann darin überzugehen, dann tatsächlich der Wind zu sein. Ne? Das ist das Spannende. Also die Pantomime stellt schon auch so existenzielle Sachen. Zum Beispiel, eine Übung war auch, kann ich mich erinnern, Weizen abzuschneiden. Und zwar mit einer Sense tatsächlich, also mit so einer kleinen Sichelsense. Und da musst du bei dem Schlag, beim ersten Teil des Dings musst du die Sichel sein, sozusagen. Du wirst zur Sichel und im zweiten Teil bist du der Weizen, der abgeschnitten wird. Ja? Also das sind so Sachen, du musst eins werden mit dem, was du tust. Ja? Wie der Pantomimelehrer immer gesagt hat, wenn du eine Tasse Kaffee in die Hand nimmst, dann musst du zur Tasse werden. Und wenn du ihn trinkst, musst du den Kaffee. Also das muss ja alles sichtbar sein für den Zuschauer, weil sonst ist es so ein Rätselspiel. Ja, was macht er denn gerade?
Es wird dann zum Gezelschaftsspiel, wenn man irgendwie versucht, so Pantomime was.
Genau,
was
es ist ja kein Charade, was wir machen. Ja. Es ist ja eine Kunstform und es muss eigentlich eine relative Klarheit haben. Ne? Und auch es ist alles eine existenzielle Frage dessen. Ich trinke nicht nur einen Kaffee, sondern ich trinke einen Kaffee aus einem gewissen Grund. Ja? Und der Kaffee, der in mich reinfließt, sozusagen diese Hitze, muss ich mitspüren als Zuschauer. Das habe ich irgendwann kapiert, dass es darum geht.
Das war dann aber jetzt nicht so lustig letztlich.
Aber da war es auch schon so, dass ich, die Komik ist ja dann erst entstanden durch das Darstellen. Ich habe gemerkt, die Geschichten, die ich erfinde, sind lustig. Also ich habe dann zum Beispiel mal eine Geschichte gemacht, da war ein Stuhl mein Requisit. Ich habe gesagt, der Stuhl ist der Mittelpunkt des Stückes, was ich mache. Und ich habe eine Geschichte erzählt von verschiedenen Leuten. Es war einmal ein Seeräuber, da war das dann plötzlich das Schiff oder auch das Steuerrad. Ja, danach war ich der Seeräuberkönig, der ist dann sozusagen auf eine einsame Insel gekommen, ist dann König geworden, dann ist der Stuhl zur Krone geworden. Dann war das plötzlich ich kann mich erinnern, dass es ein Oktopus war, also die Stuhlbeine.
Und das alles ohne Worte.
Das ohne Worte. Du hast die Geschichte erzählt, sozusagen eines Seemannes, der sich von einem Oktopus befreit, dann zum König, der Eingeborenen da wird auf der Insel. Und das war halt immer, es war schon allein lustig deshalb, aus einem einfachen Grund, weil wir mussten damals tatsächlich schwarzes Trikot tragen und jeder, der mich kennt von meinem Körperbau her, ich hatte damals schon sehr dünne Beine und sehr dünne Arme und allein schon, als ich im Trikot auf die Bühne kam, gab es schon die ersten unfreiwilligen Lachen auf der Bühne im Publikum.
Also auch da das Klischee-Outfit von Pantomimen getragen.
Absolut.
Ja, das zweite Klischee-Outfit in deinem Leben.
Absolut. Ich konnte nur... Also ich wusste, ich kann das Stück eigentlich nur lustig machen. Anders geht's gar nicht.
Ja. Okay. Ja. Aber dann ist ja jetzt, sagen wir mal, vom Pantomimen Christoph Sieber zum Kabarettisten doch noch ein Schritt erforderlich.
Ja, wobei ich habe damals schon gemerkt, dass ich gerne spreche auch. Also nicht nur privat.
Erst wolltest du nicht.
Nein.
Dann bist du zur Pantomime und dann wolltest du wieder sprechen.
Ja, wir haben ja Sprechunterricht gehabt. An der Volkmann-Hochschule gab es tatsächlich Sprechunterricht auch für die Pantomimen, weil man damals schon eine ganzheitliche Ausbildung gesucht hat. Also letztendlich ging
das
es
ist ja ein bisschen wie wenn du Teufelsanbetung im katholischen Priesterseminar lehrst eigentlich, oder? Also das kann doch nicht.
Ja, wobei die Pantomime-Ausbildung, das täuscht ja, weil das ist ja der Satz, den man ganz oft hört, wenn ich sage, ich habe Pantomime stört, sagen ganz viele, muss man das eigentlich? Weil die stehen ja auf der Straße da mit dem Hut davor und machen irgendwelche lustigen Verrenkungen und Grimassen oder laufen Leuten hinterher. Und die Pantomime ist ja eine eigene Kunstform. Und letztendlich ging es ja damals um den darstellenden Künstler, der nicht Stücke interpretiert, die schon da sind, von Shakespeare oder Schiller, Goethe, wie sie alle heißen, sondern der selber das Stück schreibt oder das Stück ist sozusagen. Also wir haben ganz viel autobiografisch gearbeitet am Anfang. Wir haben Stücke erzählt aus unserem Leben, was wir selber erlebt haben. Da ging es dann sozusagen, das hieß sozusagen eine Rekonstruktion einer Szene, die man selber erlebt hat, die man vielleicht auch gar nicht so dramatisch erlebt hat, aber die man so lange wiederholt und bis ins Detail erarbeitet, bis du der Überzeugung bist, selber auf der Bühne der Spieler, dass das so passiert ist. Also dass dieser Moment so passiert ist. Das war total spannend. Ich fand das wahnsinnig spannend, diese Arbeit. Das hat man über Monate gemacht, also ein Stück sozusagen. Das immer wieder darzustellen, dass das so... Und da war auch Sprache dabei. Und die Sprachlehrerin hat damals gesagt, bei dir sitzt die Stimme irgendwo richtig. Da muss ich gar nicht viel machen. Das ist schon okay so.
Das ist auch so eine Aussage, bei dir sitzt die Stimme richtig.
Ja, das ist tatsächlich so. Also ich glaube, man sagt das in der Schauspielerszene.
Ja, ich glaube dir das.
Weil es gibt ja Leute, die sprechen nicht in ihrer Tonart oder in ihrer Tonhöhe. Die sprechen zu hoch oder zu tief eigentlich. Und wenn du es hast, vor allem weil du kriegst halt keine Probleme auf der Bühne. Also was viele haben nach einer Stunde sprechen, haben die plötzlich und das habe ich nie gehabt. Also manchmal schon, wenn es stressig ist und Premiere von irgendwas ist, dann weißt du ja auch, dann presst man so ein bisschen.
Naja. Das seelische Empfinden merkt man an der Stimme. Das hat, sagt mein HNO, Größe an der Stimme immer wieder. Ja. Ja, und deswegen klinge ich heute auch so sexy.
Da war ich noch nie beim HNO. Ich war einmal da und habe ihn gehasst.
Du warst noch nie beim HNO?
Nee, ich war noch nie beim HNO. Ich war einmal da, weil ich, weil ich im Hals, ich hatte Sodbrennen und das wusste ich aber nicht. Ich hatte immer nur so Halskratzen die ganze Zeit.
In Reflux.
In Reflux dann, hatte ich. Dann,
ja,
das aber das, wenn du es nicht weißt und noch nie hattest, dann weißt du gar nicht, wo das herkommt. Ich hatte immer nur so ein Halskratzen und habe natürlich blöderweise, was man halt dann so macht, irgendwie, man lutscht halt Bonbons ohne Ende und schafft die Säurebasis erst im Magen, die für genau. den Reflux so genau. optimal ist. Und ja. Ich habe sozusagen eine optimale Flora und Fauna in meinem Magen geschaffen, irgendwie, indem ich alles gefressen habe, was irgendwie. Und hab's überhaupt nicht kapiert. Irgendwie. Und der, aber ich hatte, hab den einfach gehasst. Du sitzt dann anderthalb Stunden da draußen irgendwie unter lauter keuchenden Menschen, da kommst du rein. Ich wurde in 3 Minuten gefrühstückt. Aber das ist jetzt nicht Teil hier der Geschichte. Vor Nein. allem, es endet nicht lustig.
Nein,
also, es ist einfach so, dass ich eine Tablette bekommen habe, die genommen und seither ist es besser.
Also, deine Stimme sitzt richtig, hat sie gesagt. Deine Stimme sitzt richtig, das heißt, also sprechen konntest du?
Ja.
Und das hast du dann auch gemacht?
Ich habe dann, nee, der Professor damals hat mich gezwungen zu schweigen. Also ich habe tatsächlich dann Stücke geschrieben, wo immer ein Satz drin, ich habe immer so 2 Sätze, dann habe ich gesagt, wenigstens ein Satz kann da drin vorkommen. Ich hatte mal ein Stück mit einem Satz.
Und der hat es dann wieder unterbunden?
Der hat es unterbunden, der hat gesagt, pass mal auf, das mit der Stimme kannst du, da ziehe ich, kannst du nachher immer noch machen, jetzt machst du mal 4 Jahre Pantomime, das ist eine Herausforderung für dich. Ja? 4 Jahre Pantomime zu schweigen, also auf der Bühne zu schweigen, das ist für dich eine Herausforderung, mach das doch mal. Ja, weil ich habe mich damals auch schon mit Stanislavski und weiß ich was, ich habe mich mit Theatertheorie beschäftigt, da saß ich immer draußen und er kam dann immer, es war so ein alter Professor, Professor Titt, kam immer so raus, hat immer so sprach der immer, hat der Stanislavski, genau falsch für dich. Und ging einfach weiter, und ging einfach weiter und du saßt damit, als Stanislavski, was jetzt? Genau falsch für dich. Der wusste auch wirklich alles. Der hatte alle Bücher gelesen, irgendwie, der hatte echt die Ahnung. Und das Schlimmste
war. Wie so ein Troll im Internet,
absolut.
Eigentlich, oder?
Und das Schlimmste war, pass auf, das Schlimmste war, dass der immer unten saß, wenn wir ein Stück vorgespielt haben.
Yeah.
Und du hast immer das aus dem Off, es war stockdunkel. Wir hatten so einen Probenraum, den konntest du komplett abdunkeln. Das heißt, und da hast du 3 Scheinwerfer genau im Gesicht gehabt, du hast nichts gesehen vom Zuschauerraum. Aber du wusstest, der Professor sitzt da unten. Ne? Und du hast am Anfang immer nur so gehört. Dann wusstest du, oh, er ist aufgeregt, es ist, und innerlich denkst du, nein, ich bin auf dem falschen Weg, es ist falsch, was ich mache, und dann wird es schlimmer, und dann kam so. Und dann wusstest du, jetzt bricht er gleich ab, und dann bist du eh schon draußen, also du bist schon eh nicht mehr, und dann, nein, falsch, war nicht richtig, glaube ich dir nicht, ja? Und dann musstest du nochmal. Das war echt ganz schlimm.
Das heißt, er hat körperlich reagiert, hat dann gezappelt, das hat er dann gehört.
Natürlich.
Und du wusstest, sofort diszipliniert dann
letztlich. Du wusstest schon, ja, er glaubt es nicht. Also er glaubt es halt nicht. Also manchmal kamst du auf die Bühne, ich habe ein Stück gehabt, das hieß Warten auf Margot. Ich war damals ein großer Beckett-Fan und es gab Warten auf Godot.
Ja, und ist Margot gekommen oder er auch nicht?
Nein,
das auch
Entscheidende
nicht.
Bei dieser Ding ist ja, dass Margot nicht kommt. Also ich bin mit der verabredet und es ist völlig unklar, ich komme reingerannt und es ist völlig unklar, ob ich zu spät bin. Oder ob ich den Tag, oder ob sie es gar nicht gibt, das war ja genau das, was mich interessiert hat, dieses Zwischending. Auf jeden Fall hatte ich einen Blumenstrauß in der Hand, aber keinen echten, natürlich einen pantomimischen Blumenstrauß. Und ich kam reingerannt, ja, und völlig verzweifelt schon, also wahrscheinlich zu spät, also jetzt schon mal. Und ich weiß nur, wie der hat mich 20 Mal, 30 Mal reinrennen, immer nur, ich kam noch gar nicht mal, mich hinzusetzen auf die Bank. Ja, ich kam immer noch rein, nein, glaube ich dir nicht. Ich bin da raus, mach mal 10 Liegestütze hin, habe ich 10 Liegestütze, komme ich rein wieder, nein.
Aber das sind doch auch Psychospielchen ein bisschen.
Natürlich. Das heißt, ich habe am Anfang, am Ende, ich kann mich erinnern, habe ich in der Gasse geheult. Ich war völlig fertig und kam reingerannt und sagte, jetzt fängt's an.
Oh Gott, aber auch so ein bisschen das Klischee. Ne? Wenn du das in irgendeinem Film siehst, denkst du dir, oh ja, komm mal.
Also. Nee.
Aber so haben wir das gemacht. Ja. Ja, aus dieser Zeit stammt ja auch, man muss das erklären, Christoph und ich, wir waren mal zusammen beim Kölner Treff in der Talkshow gewesen. Und da hast du eine Geschichte erzählt, wo ihr so ein psychologisches Training gemacht habt. Ihr musstet euch Ohrfeigen geben und durftet euch aber nicht für diese Ohrfeige revanchieren. Ihr musstet die einstecken und euch jemanden anderen suchen im Raum, dem ihr sozusagen eine Ohrfeige weitergebt. Mhm. Um dann zu schauen, was für eine Dynamik in der Gruppe daraus entsteht. Das war so der Hintergedanke.
Naja, auch was es mit einem macht. Also es geht ja immer darum, was macht das mit mir? Also wenn ich geschlagen werde, ist das ja erstmal ein Schmerz.
Ja.
Und dieser Schmerz ist ja erstmal auch nicht persönlich gemeint, weil der haut mich ja nicht wirklich. Also das ist ja nicht ein Schlag, den er mir gibt aus irgendeinem Grund, sondern
Moment,
ist ein Teil eines Spiels.
Er hat dich wirklich gehauen.
Man muss wirklich
das hauen. Muss man nämlich dazu sagen. Naja. Nicht, dass die Leute denken, es waren keine pantomimischen Ohrfeigen, sondern es hieß durchziehen waren.
Ja.
War angesagt.
Nee. Also das wurde auch sofort unterbunden, wenn er nicht richtig war. Also wenn das nicht richtig geknallt hat.
Würde mich interessieren, ob die das heute noch dürfen. Ich glaube, dass es da möglicherweise rechtliche Probleme gäbe.
Ja gut, es waren ja alles erwachsene Menschen. Also das ist ja eine freie Entscheidung, die wir damals... Du durftest auch jederzeit gehen. Also die Schauspieler waren zum Beispiel die Ersten, die gegangen sind. Die Pantomime unternehmen haben, da haben wir immer schön durchgehalten. Aber es ging natürlich in dem Studium auch darum, letztendlich an die Grenzen dessen zu kommen, also die Grenzen auch rauszuschieben, die eigenen Grenzen. Also das zu erfahren, wo die Grenzen sind. Das war ja nicht nur körperlicher Art, sondern auch psychischer Art. Also sich zu überlegen, wo sind die Grenzen und ab wo wird es wirklich spannend. Ja. Also ab wo fängt es an. Und ich habe damals schon bei diesem Stück, um darauf zurückzukommen, als ich da völlig entkräftet und heulend auf die Bühne gerannt kam, habe ich schon verstanden, dass es dieses Existenzielle ist, was letztendlich erst beim Zuschauer was auslöst. Also da fängt es eigentlich erst an, spannend zu werden. Und an diese Grenze muss ich gehen als Schauspieler. Also ich muss genau da rangehen. Und dann gibt es natürlich eine andere Sache, dass ich das natürlich auch produzieren kann. Es gibt ein ganz tolles Buch. Ich weiß nicht, ob du das noch fragen wolltest, ob es ein Buch gibt. Es gibt ein Buch, das heißt von Yoshio Aida, Zwischen den Welten.
Ja.
Das ist ein Buch, was ich jedem empfehlen kann, weil der hat sich das ist ein Schauspieler von Peter Brook, ein alter Theaterregisseur, ganz tolle Stücke hat er gemacht. Der hat einen Japaner dabei, Yoshio Aida, und der hat irgendwann mal sich auf die Suche gemacht nach der Wahrhaftigkeit im Theater. Das war Sinn dieses Buches, er wollte die Wahrhaftigkeit. Also gerade wenn er im Schauspiel was gesehen hat als Zuschauer, was er unglaublich wahrhaftig fand. Und da hat er sich gefragt, wie ist das entstanden? Also ein Beispiel ist zum Beispiel, dass er eine Frau sieht, die in einem Theaterstück eine Pyramide hochläuft mit einem ganz langen, wallenden Kleid. Und die geht diese Pyramide hoch bis zur Spitze in diesem Stück. Und er fand diesen Gang, wie sie da hochgeht, unglaublich berührend. Das hat ihn wahnsinnig berührt, gesagt, mein Gott, was da ist, was es in mir ausgelöst hat, dieser Gang, wie du da hochgehst irgendwie. Und er hat sie nachher, hat dann die Leute immer gefragt, was sie in dem Moment denken, empfinden. Und sie hat gesagt, sie denkt in dem Moment überhaupt nichts, ja, weil die Stiege, die sie hochgeht, ist wahnsinnig eng. Sie hat ein unglaublich langes Kleid und sie denkt immer, fall nicht runter. Das ist der einzige Gedanke, den sie hat. Aber das ist dieser Übertrag, den ich als Zuschauer mache. Also für sie ist natürlich der Kampf schon existenziell, weil sie denkt, wenn ich da runterfalle, falle ich 5 Meter in die Tiefe womöglich. Ja. Und ich muss mich nur wahnsinnig konzentrieren, dass ich da einigermaßen hochkomme. Und für ihn hat sich das angefühlt als der Kampf. Und es gibt ein anderes Beispiel noch, da ist es noch schöner.
Und natürlich auch der Zuschauer, es wird natürlich alles verstärkt durch das ganze Große, wie man es wahrnimmt. Na gut,
ich habe die Geschichte dieser Frau, habe ich womöglich schon erlebt. Ich weiß nicht, welches Stück jetzt, welches Stück es ging, aber ich habe das dieses Erlebnis dieser Frau, was vorher war, projiziere ich jetzt in ihre Treppengang da rein.
Ja, ja.
Und noch ein schöneres Beispiel ist eigentlich, da wird es noch klarer, ist ein bekannter Schauspieler, der bekannt dafür war, dass er so toll auf der Bühne weinen konnte. Der war bekannt dafür, also weil Männer können das ja nicht so einfach, also zumindest behauptet man das. Und ja,
ich krieg das hin.
Und der konnte das aber schön. Also ja. Der konnte das wirklich schön auf der Bühne. Und es gab eine Szene, da ist er der König Vater und sein Sohn ist im Kampf gefallen und der Bote kommt und berichtet ihm, der Sohn ist gefallen. Und der König macht eine Pause und dann laufen ihm die Tränen runter im Theater und der Vorhang fällt und die Leute sind total ergriffen. Ne? Und eines Abends merkt der Schauspieler, dass er nicht gut drauf ist. Dass er irgendwie, das ist ganz komisch heute irgendwie. Und er hat irgendwie das Gefühl, ich kann heute nicht weinen. Und alle warten da drauf eigentlich. Das ist eine ganz, ganz bekannte Szene. Und er sieht den Boten schon kommen und er denkt, jetzt muss ich unbedingt heute. Wenigstens eine Träne, das wenigstens eine, die Leute sind auch deswegen da und der Bote kommt und berichtet, der Sohn ist gefallen im Krieg und der König sitzt da und er bekommt keine Träne und der Vorhang fällt und der Schauspieler ist total fertig. Ich habe versagt, ich habe das nicht geschafft. Und alle Leute hinten umarmen ihn, die anderen Schauspieler. Und er sagt, was ist los, ich habe nicht geweint. Und dann hat er gesagt, ja, dann guck raus zum Vorhang. Und er macht den Vorhang auf und die Leute im Publikum weinen. Weil sie haben seinen Kampf um diese Träne, die er gerne gehabt hätte, projiziert in den Kampf des Vaters um den Sohn. Ne?
Ja.
Also dass er kämpft um Fassung, die er jetzt bewahren will. Und diese Geschichten erzählt er in dem Buch. Deshalb fand ich das Buch so wahnsinnig toll.
Sag nochmal, wie heißt es?
Yoshio Aida, Zwischen den Welten.
Zwischen den Welten, ja.
Also ich glaube, es heißt auch irgendwann im Untertitel Auf der Suche nach der Wahrhaftigkeit im Theater, glaube ich. Also soweit. Weil er sucht diese wahrhaftigen Momente. Also. Und es gibt da tatsächlich dieses Ding, dass du kannst auch Pflaumenkuchen mit Schlagsahne denken, wenn das genau das ist, was im Publikum das auslöst.
Ja. Ne?
Aber letztendlich, dieser Kampf existenziell findet auf der Bühne natürlich auch statt.
Also. Was mir gerade auch einfällt, weil du sagst, dass einfach auch Momente entstehen, wo so dieses Existenzielle klar wird. Das war ja in der Talkshow, um mal darauf zurückzukommen, ja. Ähnlich. weil dann Bettina Böttinger dich ja aufgefordert hat, jemandem in der Runde eine Ohrfeige zu geben, um das Spiel einfach mal durchzuspielen.
Man muss dazu sagen, als, ich habe das erzählt, dass es dieses Spiel gab. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind.
Sie hat dich nach deiner Ausbildung gefragt.
Ja, vielleicht.
Irgendwie kam dir drauf.
Ich wollte damit auch gar nichts bezwecken eigentlich.
Nein.
Und dann sagt Bettina Böttinger tatsächlich in der Sendung, wir spielen das Spiel.
Ja. Ne?
Und mein erster Gedanke war, das ist die schlechteste Idee, die Bettina Böttinger je hatte.
Weil man muss sagen, wer
sie hatte viele gute Ideen, aber das...
Ja. Saß Bettina Böttinger natürlich da.
Ja, klar.
Dann war Jessica Schwarz war da. Charlotte Roach war da. Ein Filmemacher war da.
Ja, dieser etwas kräftigere, dieser lustige Typ irgendwie.
Genau, der sehr war lustig. Und ansonsten weiß ich es gar nicht mehr.
Doch, die Frau von Stefan Effenberg, oder? War das nicht die Frau
Doch,
von Stefan Effenberg?
Genau. Und wir zwei.
Ja.
Und du warst natürlich und auch ihr existenzielles Problem, in dem du auf einmal warst. Wen nimmst du jetzt? Weil du konntest eigentlich, wenn du mich nicht genommen hättest, du konntest nur verlieren.
Ja,
du musstest mich nehmen.
Sie sagte im Prinzip, lass uns das Spiel spielen. Christoph, du fängst an. Und in dem Moment wusste ich natürlich, und das ist die alte Clowns-Regel, man muss dazu sagen, dieses Spiel kommt von einem Clowns-Workshop. Ja.
Okay.
Und beim Clown heißt, das erste Angebot, was kommt, was gemacht wird, was der Partner macht oder was das Publikum macht. Also wenn das Publikum zum Beispiel lacht, weil du stolperst, kommst ganz doof auf die Bühne, stolperst irgendwie an einer Kante, Leute lachen, dann heißt das, Stolpern ist das Thema. Ja.
Okay.
Dann ist es sinnlos, was Neues zu entwickeln auf der Bühne, sondern ich nehme das erste Angebot. Und der erste Gedanke, den ich hatte, natürlich war, jetzt muss ich Bettina Böttinger eine runterhauen, ja, weil das ist die maximale Fallhöhe, die ich habe. Es ist die Gastgeberin, es ist eine Frau, ja, es ist auch noch eine mir gegenüber ältere Frau, also letztendlich eine Mutterfigur fast. Ja, also letztendlich mehr kannst du fast nicht machen. Ja, also wenn du der jetzt eine runterhaust, und ich wusste aber in dem Moment auch, also es ging zack, zack im Kopf, wusste ich, die Sendung ist dann gelaufen, weil die hat dann womöglich eine rote, die ganze Moderation hat sie eine.
Wir kommen auf rote Wangen später noch.
Ja. Ja. Auf jeden Fall wusste ich, okay, ich muss den Tobi nehmen, ja, und der Tobi guckte mir noch in die Augen und er dachte, das machst du nicht, und ich dachte, ich muss es machen und zog ihm eine wirklich dermaßen über den Ding, und ich habe gemerkt, es hat ihm richtig weh
getan. Das war halt. Das hat auch geglüht, richtig? Und wie ging das denn weiter?
Es ging weiter, dass Charlotte Roach natürlich aufgestanden ist und Jessica Schwarz eine runtergehauen hat.
Richtig, genau. Ja. Und Jessica Schwarz hat dann die ganze Show über auch mit einer roten Wange wie ich da gesessen. Und war angefressen.
Ja,
angefressen.
Aber nach dem Schlag hat Bettina Böttinger gemerkt, dieses Spiel
führt
nirgendwo hin. Das macht uns hier.
Und jetzt soll ich ja was sagen?
Ja.
Das ist in jedem Best-of-Zusammenschnitt vom Kölner Treff jetzt mit drin.
Ja.
Wo man jetzt hier wieder die These bestätigt sieht, dass das einfach Momente schafft, die... größer sind als alles, was sonst da in so einer Runde stattfindet.
Ja. Es durchbricht halt die Norm dessen, was du sehen kannst und was du sonst zu hören bekommst. Also das ist ein absoluter, es ist ja tatsächlich Gewalt, die du siehst. Ja? Also die ist zwar keine echte Gewalt, es ist gespielte Gewalt.
Und das typisch Menschliche kommt raus, man guckt da gern zu, wenn irgendwo was passiert, was nicht in Ordnung ist.
Und ich vermute mal, dass die Kameras auch sehr dicht auf die Reaktion dessen, der geschlagen wird, drauf.
Da
und
bin ich
vermute
mir auch sicher,
dass man da schon auch einiges sieht.
Man müsste sich nochmal angucken.
An Schmerzunterdrückung. Ne?
Und das heißt also, auch hier so ein bisschen das Ankratzen von Grenzen, Grenzerfahrungen und so und das, aber wie kam es dann mit dem Kabarett?
Ja, wen fand ich toll? Also ich fand damals dann Leute toll, auch natürlich Dieter Hildebrandt, den Scheibenwischer, habe ich natürlich schon mal gesehen, wobei das bei uns zu Hause jetzt nicht das war, was wir geguckt haben.
Ja.
Mein Vater ist CDU-Bürgermeister, ja, also das war klar, das war linkes, rotes Kabarett irgendwie. Da wurde weggeschalten irgendwie. Also spätestens als dann Franz Josef Strauß noch, hochgenommen wurde oder.
Aber du weißt ja, wie es bei mir ist ja ähnlich, auch ganz schwarzer Haushalt, mein Vater, meine Mutter, beide CDUler durch und durch. Und die haben es immer geguckt, um sich aufzuregen.
Ah.
Also das war anders, die haben nicht abgeschaltet, sondern die haben sich die komplette Sendung über aufgeregt, wie sowas stattfinden kann und so. Und immer wieder eingeschaltet, fand ich bemerkenswert,
ja,
dass man sich nicht da rauszieht, sondern dass sie da dem ausgesetzt sein wollten.
Ja, das haben wir ja heute auch noch. Also wie viele gucken Mann Sieber irgendwie, das ist ja unsere halbe Quote letztendlich, die sich nur drüber aufregen wollen,
genau.
Muss man letztendlich sagen.
Und das von meinen Gebühren.
Ja, natürlich, das kommt ja auch noch dazu.
Ja.
Das fand ich schon. Ich fand Helge Schneider dann ist so auch so eine Figur. Ich hatte dann tatsächlich, ich habe dann nach dem Studium habe ich so Programme gemacht, wo ich Pantomime und auch schon so ein bisschen gesprochen habe. Und da hatte ich auch so eine Figur mit Schlaghose und mit einem bunten Hemd und so einer ganz üblen Krawatte.
So hast du bei deinem ersten Programm noch weitgehend ausgesehen?
So habe ich beim ersten Programm aus. Ich hatte lange Haare, habe die so zurückgegelt gehabt irgendwie.
Das gönne ich euch, hieß es.
Nee, das erste Programm hieß eigentlich, jeder ist ein Deutscher fast überall. Das war das allererste Programm, was ich hatte.
Das habe ich noch nie gehört.
Ja, okay. Ja. Das war aber, das habe ich auch. Das erste, was ich eigentlich gespielt habe, war das, das gönne ich euch irgendwie?
Ich meine, gar nicht mehr. Wo du auch sein. Dann im Unterhaus gewonnen hattest.
Ja, kann sein. Ich weiß es nicht mehr. Also ich habe das erste Programm habe ich auch sehr lange gespielt. Man muss sagen, ich hatte dann ein Programm und das habe ich immer wieder, da hatte ich auch Nummern drin, wo ich gemerkt habe, das taugt nichts. Die musste ich dann wieder austauschen und so ist das erste Programm über Jahre hinweg sozusagen entstanden. Das war sozusagen ein Entstehungsprozess.
Aber das ist ja ein ganz normaler Weg. Ich glaube, es geht vielen so, dass das erste Programm sich so ein bisschen von sich aus ergibt, dass man einfach so ein paar Nummern hat, die wirft man dann irgendwann zusammen und dann ist das so ein Work in Progress.
Ja. Das kann gut sein.
Und richtig schlimm wird es dann, wenn das zweite Programm kommt, dass er dann irgendwie auf eine Premiere hinschreiben muss. Das ist dann eine ganz neue Erfahrung.
Ja? Ja. Das kann gut sein. Ne? Ja.
Aber da
habe ich sozusagen so Stücke gespielt und habe dann so selber organisiert auch in Süddeutschland. Und eigentlich das Entscheidende war eigentlich der Unterhausauftritt dann tatsächlich, also im Unterhaus in Mainz.
Aber wenn du das jetzt klar kriegst von der Chronologie, du hast das Studium abgeschlossen.
Ich habe das abgeschlossen, ich habe eine Abschlussprüfung
gemacht. Und dann hast du überlegt, was tue ich jetzt?
Ich hatte verschiedene Jobs. Ich hatte schon Jobs während des Dings. Ich habe als Schauspieler gearbeitet im Theater Kohlenpott. Da habe ich ein Engagement gehabt in Trainspotting. Da war ich Spud in Trainspotting. Auch eine lustige Figur
das
eigentlich.
Das hast du noch nie erzählt.
Doch, der absolute Loser-Typ irgendwie war ich. Ja,
du hast Trainspotting gespielt?
Ich habe Trainspotting.
Wie geil.
Ja, für Jugendliche morgens um 11, weißt du, so richtig so. Und da muss man auch dazu sagen, es war schon auch lustig irgendwie. Also, weil wir haben dann natürlich irgendwann mal als Ensemble beschlossen, wir müssen irgendwie Drogenerfahrung, das musste einmal haben. Wir hatten einen Chunky dabei, einen Ex-Chunky.
Okay.
Der auch Sänger war. Der hat Port of Amsterdam als erstes Stück gesungen, ganz am Anfang. Das weiß ich, so ging das Stück los damals. Und ich war Spud auf Rollschuhen, ich habe auf Inline-Skates, weil Spud war auf Speed und ist die ganze Zeit im Prinzip während des Stückes 45 Minuten lang bin ich im Kreis rumgefahren die ganze Zeit.
Okay.
Wir hatten so eine Gase, die hing mitten im Stück sozusagen oder im Bühnenbild. Und wir haben vor dem Bühnenbild und man konnte mich hinten so kaum sehen und ich bin immer wieder durch einen Schlitz rein. War dann sozusagen eine halbe Runde zu sehen, bin durch den Schlitz wieder raus, habe manchmal einen Satz noch gesagt, manchmal habe ich gar nichts gesagt, manchmal bin ich kurz stehen geblieben, habe dann zwei Sätze gesagt irgendwie. Und ich werde diese Geschichte nie erzählen, nie vergessen, die Spud hatte damals, Spud voll zugedröhnt, hat bei der Freundin übernachtet. Kennst du die Szene?
Ich kenne den Film.
Ja, die kennt man natürlich irgendwie. Also kennen die jungen Leute wahrscheinlich nicht mehr irgendwie, die jetzt Podcast hören irgendwie. Ich fand die wahnsinnig lustig. Also ich weiß nicht, und das ist auch total
gut. Morgens am Küchentisch, wo er dann zum Frühstück kommt.
Der kommt runter und er wacht total zugeschissen und zugekotzt irgendwie, das ganze Ding. Und dann packt er alles in das Laken ein.
Genau.
Ich pack's einfach ein. Ich nehme es mit nach Hause. Ich will es waschen lassen. Irgendwie. Ich wasche es zu Hause. Dann kommt er runter und die sitzen alle am Küchentisch schon und sagen Guten Morgen, Spud. Und er, Guten Morgen, Herr, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Irgendwie. Ja. Und die Mutter sagt, was hast du denn da? Ich habe es ein bisschen schmutzig gemacht. Ich nehme es mit nach Hause zum Waschen. Und sie sagt, nein, ist doch nicht notwendig. Doch, ich mache es mit nach Hause.
Und
sie zerren dran und dann klappt dieses ganze Ding auf. Ja, und er sieht nur noch die scheiße verspritzten Brillengläser von seinem Vater, von dem Schwiegervater ins B sozusagen. Und der letzte Satz ist, und gesehen habe ich sie dann später auch nicht mehr. Also seine Freundin, mit der er da irgendwie übernachtet hat oder bei der er übernachtet hat.
Ja.
Da war es dann aus irgendwie so. Das ist die Geschichte, die er hat, das war die Hauptgeschichte. Die hast du ja dann so erzählt, also auf der Bühne. Die haben wir gar nicht nachgespielt, weil das darfst du nicht nachspielen, die darfst du nur erzählen. Das muss man sich selber im Geiste vorstellen. Genau, das habe ich gemacht und ich habe im Zirkus gearbeitet, Also ich habe als Zirkusclown auch gearbeitet. Das war eine Truppe in Unna. Die hatten ein Problem, die haben zwei Clowns und hatten ein Stück und die brauchten einen Affen. Die hatten, in dem Clownstück spielt ein Affe eine Rolle. Also der Affe ist entlaufen. Es gibt so Clowns-Klassiker. Bienchen, Bienchen, gib mir Honig ist eigentlich das bekannteste Clownstück oder so. Das wird ganz oft gespielt von Clowns. Und es gibt ein Clownstück, wo der Affe abhaut. Der ist entlaufen und die Clowns müssen, ich weiß nicht, ob sie den Affen wieder einfangen müssen. Auf jeden Fall hatten sie das Affenkostüm und jeder war da mal drin im Zirkus und hat gemerkt, es sieht irgendwie scheiße aus, wenn du das nicht gut kannst. Und dann haben sie sich erinnert, dass ich Pantomime studiert hatte und haben mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte. Und so bin ich dann damals an den Zirkus gekommen und habe dann über 2 oder 3 Jahre jede Spielzeit mitgespielt. Mal als Clown, mal als Zirkusdirektor. Ich habe dann immer irgendeine Rolle gespielt. Habe dann mit Akrobatik gemacht, Jonglage mitgemacht, je nachdem, was wo Not am Mann war.
Also warst du als Affe dann auch
als Typ
besetzt auch dann?
Ich war im Prinzip mein erstes bezahltes Engagement, also eines der ersten könnte wirklich als Affe gewesen sein. Und ich weiß noch, dass die Leute sich wahnsinnig aufgeregt haben. Ich werde das nie vergessen, weil es lag dann irgendwie so ein Schwimmreif. Ich glaube, die Clowns wollen in den Urlaub fahren, deshalb lag so ein Schwimmreif. Und ich hatte dann eingebaut, dass der Affe vor den Clowns wegläuft und in diesen Schwimmreif reintappt, hängen bleibt und sich voll auf die Fresse legt, in der Manege irgendwie. Und die Kinder sind natürlich ausgerastet und die Eltern auch, weil das war total unerwartet und total lustig. Ne? Und dann kamen die Eltern zum zweiten Mal und haben gesehen, dass ich das tatsächlich spiele. Also, dass das nicht, die haben halt gedacht, es wäre passiert und deshalb ist es noch. Und dann waren die total enttäuscht.
Und dann haben sie sich betrogen gefühlt.
Ja, sie haben sich wirklich, ich weiß noch, dass Eltern kamen und sagen, das hat sie wahnsinnig enttäuscht, weil sie haben gedacht, das wäre passiert an dem Abend.
Ja, das ist ja absurd. Das ist ja wie, wenn du zu einem Schauspieler sagst, der ist ja gar nicht Batman. Also, was,
ja, mich hat es auch geehrt gefühlt, weil es scheinbar so realistisch aussah, ja. Irgendwie, dass es tatsächlich so glaubhaft war, dass es halt nicht irgendwie, also fallen konnte ich tatsächlich gut. Also wie gesagt, bei diesen Clowns-Workshops, bei denen man sich gegenseitig auf die Fresse gehauen hat, hat man auch gelernt zu fallen zum Beispiel. Also das ist ein Teil.
Eine kleine Stunt-Ausbildung ja, dabei
gewesen. Das ist eine kleine, also wie schaffst du es, ein Fallen realistisch aussehen zu lassen, ohne dass es gestellt wirkt. Ja. Und das war ein Teil der Dinge. Genau, und dann wir wollten ja jetzt endlich mal drauf kommen,
wie ich mit dem Kabarett
war. Wie mit dem Kabarett.
Seit Minuten rödeln wir hier rum.
Am Ende haben wir 4 Stunden erzählt und ich bin immer noch nicht
beim Kabarett. Immer noch im Zirkus als Aff.
Ja.
Ja.
Ja, und ich habe dann tatsächlich so Programme organisiert, auch in Süddeutschland, wo ich ja herkomme, und da hatte ich so Connections zu den Grünen damals. Und ja. die haben das natürlich toll gefunden, den Sohn vom Bürgermeister auftreten zu lassen.
Vom schwarzen Bürgermeister.
Natürlich, vom schwarzen Bürgermeister. Das war natürlich der größtmögliche Affront, den man hätte machen können. Und die Presse hat auch noch darüber berichtet. Irgendwie Sieber, Sohn vom Bürgermeister, tritt bei den Grünen auf. Irgendwie, ja. Hat dann
Sensation, sind die Zeitungsjungs durch die Straße gelaufen.
Dann haben Niederöschach. Die drei provokantesten Sätze, die ich drin hatte, haben sie rausgeschrieben. Wo ich meinem Vater noch ans Bein ging. Ich hatte eine Nummer, muss man dazu sagen, die finde ich heute noch lustig eigentlich, wie sich der damalige Gemeinderat bei uns im Dorf, der eigentlich nur Schwarze waren. Es gab Schwarze, es gab 2 FDPler und noch Freie Wähler, aber die Freien Wähler waren im Prinzip auch, das waren CDUler mit ein bisschen liberaleren Ansichten vielleicht. Aber
also war es ein Spiegel des heutigen Deutschlands mit kaum Sozialdemokraten?
Absolut. Sozialdemokraten gab es, glaube ich, in einem Ortsteil gab es mal einen. Irgendwie so. Also über Jahrzehnte.
Und der wurde gejagt, der hat sich versteckt im Wald.
Nee, der wurde einfach überstimmt immer. Und dann kamen aber die Grünen damals und die hießen damals, die durften sich auch nicht Grüne nennen, das war Liste für Bürgerbeteiligung und Umweltschutz, weil wenn man sie Grüne genannt hätten, dann hätten sie gar keine Chance gehabt. Da. Aber das waren damals tatsächlich meist Lehrer, das waren auch mit so Bärten und so und die haben damals dann tatsächlich 2 oder 3 Sitze bekommen. Und ich hatte eine Nummer, wie der CDUler erzählt, er sitzt am Tisch und erzählt, wie sie sich vorbereitet haben. Wenn jetzt die Grünen kommen und die Abmachung war, egal was sie sagen, ich bin dagegen. Das war immer das, ich bin dagegen. Ich bin dagegen. Ja? Und egal, der hat nur nicht ausgeschwätzt, der sagt, ich bin dagegen. Ja? Ist egal, was sie sagen, ja? Auch wenn die einen CDU-Eintrag einbringen, ich bin dagegen. Bin ich dagegen. Und da hat er immer so gelacht. Und da weiß ich, jetzt gibt es ein Geschenkle vom Bürgermeister. Und dann gab es dann so Korruption, habe ich auch noch so ein bisschen behauptet einfach. Da gibt es immer Geschenkle, ja, so. Und aber der Typ ist halt einfach der größte Idiot gewesen. Der hat immer neben sich einen sitzen. Der hat ihm immer so unterm Tisch ein Ding, wenn er strecken musste. Also man musste ja strecken, wenn Abstimmung ist. Teilweise weiß ich gar nicht, worum es geht. Aber da sitzt der Fritz neben mir und der Fritz, der gibt mir ein Zeichen, dann strecke ich auch. Und dann weiß ich, jetzt gibt es wieder Geschenkle vom Bürgermeister. So, und der macht halt immer alles falsch. Also er hat dann immer so erzählt, dass halt neulich einer von der CDU gesprochen hat und dann sagt, ich bin die Gicke. Ja. Und alle gucken ihn an, der sagt, ah nein, Entschuldigung. Hat sie verwechselt gehabt, ja. Weiß ich was. So, aber auf jeden Fall, jetzt kommen wir endlich mal zu dem Punkt. Ich weiß ja nicht, ob das überhaupt noch in den Köpfen von manchen jetzt drin ist, wie ich zum Kabarett kam. Ja,
genau.
Ich hatte dann dieses Programm und hatte ein Gastspiel in Mainz. Besser gesagt, ich hatte das noch nicht. Ich hatte einen Auftritt irgendwo in Süddeutschland und am Abend vorher konnte ich bei einem Geburtstag spielen. Mein Vater hatte das tatsächlich organisiert. Das war irgendein Industrieller oder ich weiß nicht mehr, wer das war. Mein Vater kannte den auf jeden Fall und der hat in Villingen, in der Kreisstadt sozusagen, hatte der eine Geburtstagsfeier in einem Hotel, im Franziskanerhotel. Da hatte der die Geburtstagsfeier. Und da hieß es, da könntest du doch 20 Minuten irgendwie einen Auftritt machen. Und gab auch Geld scheinbar, ich weiß nicht, 200 Mark oder weiß ich, was es gab. Und habe ich gerade so super Generalprobe für den Auftritt am nächsten Tag. Dann hast du schon Generalprobe und kriegst du noch 200 Mark dafür gezahlt. Ja. So, und dann bin ich da hingefahren und es hieß, es gibt keine Garderobe. Ich kam schon in vollem Ornat. Ich hatte schon diese Schlaghosen und diese Dinge, die Haare gehen so eine Nerdbrille auf irgendwie. Und dann kam ich da schon an. So, und dann wollte ich in diesen Raum rein, weil es hieß, um 21 Uhr ist der Auftritt und ich stand am 8:45 und habe gesagt, ich muss da rein. nee, das ist heute geladene Gäste. Und ich so, nee, ich bin der Künstler, der da auftritt. Ja, ja. Also ist heute eine Geburtstagsfeier. Nee, ich bin der Künstler, der da auftritt. Ja, ja. Alles klar. Nee. Also jetzt gehst du hier wieder raus und dann links und nee, ich bin da auf der Geburtstagsfeier. Ja, ja, klar. Also auf jeden Fall wollten die mich schon gar nicht reinlassen. Also die haben gedacht, es ist das Ähnliche. Also das ist eine kurze Abweichung nochmal. Wir kommen irgendwann mal noch auf das Thema, ja, weil ich zum Kabarett kam.
Dranbleiben.
Ich habe tatsächlich an meiner Schule, Gymnasium am Hoppel in Villingen, habe ich dann einen Clowns-Workshop gegeben. Das war während des Studiums noch. Und habe den Leuten im Prinzip das vermittelt, was ich damals vom Clownsein wusste, dass man seine eigene Figur findet. Ja? Dass es gar nicht darum geht, irgendetwas Lustiges zu machen, sondern lustig zu sein. Dass diese Figur an sich eine Komik enthält. Ja? Also dass die zum Beispiel die Norm nicht anerkennt. Ja? Also gewisse Normen, die man macht, die werden von Clowns nicht anerkannt. Die telefonieren mit einer Banane. Zum Beispiel jetzt. Das ist nur ein plattes Beispiel, aber es gibt
du, da kannst Dinge. Du beim Fernsehgarten große Erfolge mit feiern.
Absolut, ich weiß, wie es ist. Ja. Oder dass man sich zum Beispiel, wer Monty Python kennt, dass man sich ein gewisses Gangbild angewöhnt, das einfach ungewöhnlich ist.
Silly
ganz
Walks.
Ganz ungewöhnlichen Rhythmus geht. Ja, das kann sein, dass man zwei Schritte trippelt und dann wieder ganz lang und dann wieder zwei Schritte trippelt. Ja, also solche Figuren. Und das haben wir gemacht. Und ich hatte dann, und dann hieß es, wir machen am Ende dieses Workshops, da waren mehrere Workshops, war so, gab auch, weiß ich, Literaturworkshop und weiß ich was, ich habe halt den Clown-Workshop, gibt's am Ende eine Aufführung auf der Bühne und ich habe gesagt, ich studiere mit denen jetzt nicht in 3 Tagen ein Stück ein, dann sind wir nur damit beschäftigt, dieses Stück einzuführen, aber wir kommen als Walking Act sozusagen. Ja? Und die Schülerinnen und Schüler haben sich natürlich nicht getraut, aber ich bin natürlich, und dann hielt damals die Schulleiterin Frau Griesche eine Eingangsrede und ich stand mit meiner Figur, habe mich neben sie einfach gestellt sozusagen, ja? Während sie diese Rede hielt. Ja? Und die Leute sind natürlich komplett ausgerastet. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe, aber ich habe natürlich ihre Rede komplett torpediert, ja? Durch mein Dasein. Ja?
Also, durch die bloße Präsenz.
Ja, und dann, jetzt kommt der Hammer. Sie wurde nachher gefragt, warum sie denn nichts gemacht hätte, warum sie auf mich nicht eingegangen wäre. Und sie sagte, war ein Typ von der Behindertenschule nebenan. Und die muss man einfach existieren lassen. Die muss man einfach ignorieren. Das ist das Allerbeste. So. Und sie hat damals, also es hat ihr auch keiner gesagt, sie hatte sehr lange noch geglaubt, das wäre von der Behindertenschule nebenan gewesen.
Ja, sie hat es gut gemeint und sich damit komplett selbst unterwandert.
Natürlich. Aber sie hat natürlich auch ein Stück weit recht, weil natürlich gerade Leute, die mit einer anderen Norm, Autisten oder auch Leute mit Trisomie 21, die haben oft eine andere Norm. Also die haben eine andere Norm, an die Sachen heranzugehen. Und das wird immer so abgetan von der Einheitsgesellschaft als irgendwie abartig oder dumm teilweise. Oder dabei ist es nur eine andere Herangehensweise, vielleicht auch eine andere Sichtweise auf die Dinge. Ja? Auch eine andere Gewichtung, dass bestimmte Dinge eine andere Gewichtung haben. Also vielen von denen sind zum Beispiel ganz viele Sachen wichtig, zum Beispiel eine Ordnung zu haben oder gerade keine Ordnung zu haben. Und das ist das, was der Clown auch ist. So, und letztendlich kam ich mit dieser Figur, jetzt sind wir wieder zurück, in Villingen, im Franziskaner.
Bei dem Industriellen, ja. Der dich nicht mehr auf die Geburtstagsfeier lassen
der wollte. Mich dann, und der hat aber dann irgendwann gesehen, dass ich da stehe und hat mich dann reingelassen. Also Der hat dann gesagt, das ist tatsächlich hier. Und die haben das tatsächlich mich dann reingelassen. Ich habe den Auftritt gemacht und der lief sensationell. Also nicht, weil ich gut war, sondern weil an dem Abend, du weißt, wie es ist, manchmal passt halt. Ja? Also wie oft hat man, dass es nicht passt? Also wo du schon nach 5 Minuten merkst, das passt heute überhaupt nicht. Ja?
Das gerade bei diesen Auftritten, also wo die Leute da sitzen und nicht gucken, weil sie wollen, sondern weil sie müssen in dem Moment.
Ja.
Und dann hast du...
Ja, und weil das eine Idee vom... Ich hatte zum Beispiel einmal, da hatte ich mit dem Kollegen zusammen im Pantomimenstudium, mit dem hatte ich so eine Truppe, die hieß Cirque de Deux. Das waren zwei Clowns, die letztendlich Zirkus gespielt haben. Damit haben wir eine Straßentheatertournee gehabt und haben das aber auf der Bühne auch gemacht. Und das hatten Kinder ihrem Vater zum 70. Geburtstag geschenkt.
Ja.
So in der Villa Hügel in Essen, weiß ich noch. Schickes Restaurant, absolut 2-Sterne-Restaurant, da hängt der Papst an der Wand, Bilder vom Papst, von Präsidenten. Und wir kamen mit unserem Vorhang, 2 Studenten, die letztendlich in selbstgeschneiderten Kostümen da auftraten, weißt du. Und in einem ganz kleinen Raum. Und wir kamen raus, hallo. Und ich sah diesen Mann, um den es ging, in der ersten Reihe sitzen. Und ich habe in seinen Augen gesehen, ich habe was ganz anderes erwartet. Ich habe Musical erwartet, weiß ich was Schönes. Und jetzt kommen 2 Idioten, die vor einem selbstgezimmerten Vorhang. So, und dazu kam dann dass alles schief lief bei diesem Auftritt, wirklich, was nur schief laufen konnte.
Also nicht geplant schief gelaufen, sondern richtig.
Nee, wir haben so Akrobatik gemacht und wir haben im Prinzip zwei Cowboys am Anfang auf Stühlen, die kamen auf Stühlen reingerettet, so der Western Show. Wir hatten so eine Choreografie, immer loslassen, weißt du, ein Arm immer am Stuhl und dann haben wir beide Arme losgelassen. Oh yeah, so, wir können ohne Arme reiten. Wir saßen aber auf zwei Stühlen, hatte für uns eine Komik, hatte auch da, aber an dem Abend saßen natürlich alle ganz steif da.
Ja, ja, und da willst du, dass das Publikum applaudiert und dem Motto, welche Sensation. Also eine gewisse Ironie, dass das Publikum das versteht.
Absolut.
Unverständlich.
So, dazu kam, dass wir am Ende dann, ich weiß mal, ob er auf mir oder ich auf ihm so ein halbes, zweimal hoch auf den Stuhl gemacht haben. Auf jeden Fall habe ich das Gleichgewicht oder einer verloren, hat sich am Vorhang festgehalten. Der Vorhang fiel komplett um, schrammte gegen die Wand. Es wäre fast noch das Papstbild runtergefallen, was da hing, wirklich. Die Angestellten von diesem Hotel liefen aufgeregt rechts und links irgendwie. Ich weiß nicht, ich merkte in dem Moment, dass das wird nichts mehr. Der Vorhang, wir haben den versucht wieder aufzustellen, aber der hatte sich verbogen. Wir hatten das mit so Metallwinkeln einfach zusammengeschraubt, weißt du so. Und die waren komplett verbogen. Dieser Vorhang stand nicht mehr. Den haben wir dann so angelehnt. Wir haben es irgendwie versucht zu retten. Es war nicht zu retten. Also das war dieser Auftritt, der völlig hinten. Wir haben das Geld bekommen. Also ich glaube, dass wir tatsächlich die ausgemachten 500 Mark, die es damals gab für zwei, aber die waren froh, als wir wieder gingen. Das war ganz klar. Also das war nur keine Zugabe, bitte. Das war das Wichtigste. So, aber an dem Abend, wir kommen jetzt wieder zurück.
Ja, wir müssen jetzt ja gucken,
wir sind jetzt wieder im Franziskaner-Hotel.
Ja, ja. Bei dem Industriellen,
wo der Auftritt aber sensationell lief. Der lief sensationell.
Genau.
Der lief sensationell. Ja. Das war irgendwie, hat das gepasst, was ich erzählt habe. Ich habe da ein bisschen jongliert oder ich weiß nicht, was alles war. Auf jeden Fall kamen danach zwei Leute zu mir. Eine, die gesagt hat, sie wäre vom SWR. Sie arbeitet beim SWR, sie wird mich weiterempfehlen. Und der andere kam, er ist ein Freund vom CF. Krüger im Unterhaus.
Muss man den Leuten erklären, C.F. Krüger, einer der Gründer vom Unterhaus-Theater.
Ja.
Legendäres Kabaretttheater
in Mainz. Das wäre ein sehr, sehr guter Freund von ihm. Ich weiß nicht, in welchem Verhältnis, wie eng das Freundschaft war, aber auf jeden Fall hat er gesagt, er kennt den und er wird dafür sorgen, dass ich im Unterhaus in Mainz auftrete.
Das war Teil 1 des Gesprächs mit Christoph Sieber. Teil 2 gibt's beim nächsten Mal. Dann erfahren wir endlich, wie das dann war im Mainzer Unterhaus und es gibt weitere krasse Enthüllungen.